Sie merken es noch mit ein bisschen Aufregung in der Stimme. Begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Willkommen zur Lebenshilfe. Die Nation ist erschüttert, liebe Zuhörer. Ein deutsches Flugzeug stürzt am 24. März 2013 über den französischen Alpen ab und 150 Menschen werden in den Tod gerissen. Es ist unbegreiflich, wie so etwas passieren konnte. Jeden trifft diese Nachricht auf eine andere Art und Weise. Die einen können sich sofort hineinversetzen, wie es wohl den Passagieren und der Crew gegangen sein muss, als klar war, dass das Flugzeug gleich abstürzt. Andere werden sofort an eigene Schicksalsschläge erinnert. Das damals Erlebte ist sofort wieder präsent. So weiß ich zum Beispiel, als mein Bruder schwer verunglückte und mein Vater mir diese Nachricht überbrachte, ich war damals eine junge Frau, Anfang 20, nach dieser schockierenden Nachricht war nichts mehr, wie es war, wirklich von einer Minute auf die andere. Die Familie, das soziale Netz, Freunde, Kollegen, Schulkameraden, alles gerät auf einmal aus den Fugen, wenn solch eine Nachricht kommt, wenn einem Mitglied, einem liebgewonnenen und geschätzten Menschen etwas Schlimmes zustößt oder plötzlich stirbt. Selbst wenn man vielleicht nur Beobachter ist, also Arbeitskollege oder eben im Sportverein ein Klassenkamerad. Und unmittelbar betroffene, engste Angehörige kann eine Schicksalsschlagsnachricht, eine Todesnachricht in einen schweren Schock versetzen oder einen Nervenzusammenbruch auslösen. Und nun ist das Umfeld gefordert. Besonders gut ist es, wenn neben Fachleuten auch enge Freunde, Familienmitglieder da sind und zur Seite stehen. In so einer Krisensituation sind wir alle gefordert. Und so, liebe Zuhörer, möchten wir Sie heute ein Stück Wegs mitnehmen und mit Ihnen gehen nach dem schweren Flugzeugabsturz in der letzten Woche. Eingeladen haben wir für heute Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist ausgebildet in Notfallseelsorge und Krisenintervention. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie gehört zum dritten Orden des Heiligen Franziskus. Sie ist in eigener Praxis tätig in Altomünster im Kloster der Birgittinnen. Kloster Altomünster ist übrigens das einzige Kloster des alten Zweiges des Erlöserordens, also der Birgittinnen in Deutschland. Und der Absturz am Dienstag war am Tag der heiligen Katharina von Vadesta. Das war die Tochter der heiligen Birgitta. So, nun grüße ich ganz herzlich meinen Studiogast, Sonja Theresia Hoffmann. Willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Frau Böhler.
Ja, Frau Hoffmann, täglich passieren überall auf der Welt furchtbare Katastrophen, doch der Flugzeugabsturz in der letzten Woche hat besonders erschüttert, denn auf einmal ist man vielleicht irgendwie selber mit betroffen. Also ich zum Beispiel saß am Abend mit Freunden zusammen und eine Freundin erzählte, dass der Mann einer Kollegin eigentlich im Flugzeug sitzen sollte. Und natürlich war dann das gesamte Büro erstmal völlig außer sich und in Sorge und mitfühlend mit der Kollegin, bis dann die Nachricht kam, dass der Mann aus irgendwelchen Gründen den Flug verschoben hat und später aus Barcelona zurückgeflogen ist. Frau Hoffmann, doch alle waren wir in der Runde am Abend nochmals ganz neu getroffen und betroffen, denn der Tod, das Ende des irdischen Lebens war plötzlich so präsent.
Ja, genau das ist das, was eine Katastrophe bzw. auch eine Todesnachricht in uns auslöst. Der Tod ist plötzlich präsent. In unserer Zeit ist leider das Sterben, der Tod sehr, sehr an den Rand gerückt worden. Und ja, wenn eben genau so ein Ereignis dann eintritt, das auch gleich so über die Medien natürlich verbreitet und wir gleich solche Informationen auch bekommen, konfrontiert uns das mit unserem eigenen Sterben. Das betrifft wirklich jeden Menschen. Und sofort ist natürlich die Überlegung auch, kann es jemand von uns auch mit betroffen haben, Freundeskreis, Verwandtschaft, wie auch immer, beziehungsweise wie würden wir damit umgehen? Ja, ganz genau.
Wir sprechen doch dann immer, Frau Hoffmann, von Schicksalsschlägen. Und ich habe mich dann auch gefragt, was sind eigentlich Schicksalsschläge? Was verstehen wir darunter?
Also von der Definition her ist ein Schicksalsschlag ein trauriges, einschneidendes Ereignis im Leben eines Menschen. Das kann jetzt ganz vielfältige Formen haben. Das kann jetzt sein, dass wir die Diagnose von einer schweren Erkrankung bekommen, dass es Unfälle sind, an denen wir selbst beteiligt sind oder die wir mitbekommen. Kündigungen am Arbeitsplatz zum Beispiel, Trennen von der Partnerschaft, ein Einbruch, ein Brand von einem Wohnhaus, Unwetterschaden. Das kann aber auch eine sehr wichtige, nicht bestandene Prüfung sein. Das kann jetzt durch einen Krieg, durch ein Erdbeben sein. Das kann auch eine Gewalterfahrung ganz im Allgemeinen sein. Eine Vergewaltigung zum Beispiel, ein Arbeitsunfall, Attentate oder eben auch unerwartete Todesfälle. Also ich denke mal jetzt zum Beispiel Verkehrstote, Drogentote, Mord, Totschlagsopfer, ein Suizid, Herzinfarkt, Schlaganfall. Also so gibt es ganz vielfältige Formen, mit denen wir ganz schlagartig eben konfrontiert sind, wie Sie es vorhin ja schon erwähnt haben. Es trifft uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
Und wo sie uns auch überall treffen können.
Ja, auch dieses kommt noch mit dazu, wo es uns trifft, weil wir gerade jetzt mit dieser Nachricht, ja, mit dem Flugzeugabsturz im Flugzeug, also in einem Verkehrsmittel, das heißt jetzt eben auch Flugzeug, eben Bus oder Zug, Auto. Es kann eben sein, dass wir im häuslichen Bereich, in der Wohnung, auf der Straße, am Arbeitsplatz, Kindergarten, Schule, im Krankenhaus natürlich, aber auch, denken wir jetzt, was bei der Costa Concordia passiert ist oder bei dem Tsunami, am Wasser, am Meer, in der Freizeit, im Urlaub, also an vielfältigen Orten, an Orten, wo wir oft nicht damit rechnen.
Und wer auch alles betroffen ist. Ich denke wieder an meine abendliche Besprechungsrunde, wo wir auf einmal durch das Erzählen einer von unserem Kreis auf einmal mittendrin waren in diesem furchtbaren Flugzeugabsturz, der ja eigentlich von München entfernt etliche 100 Kilometer landen sollte. Und der Unfall ist ja nochmal etliche 1000, also 1500 Kilometer entfernt passiert.
Ja, ein Schicksalsschlag betrifft nicht nur eine einzige Person. Wir haben es jetzt, oder bekommen es ja ganz deutlich jetzt vor Augen geführt. Es sind nicht nur Einzelpersonen, es sind Familie, es ist ein Freundeskreis, es sind die Verwandten, es sind die Kollegen, es sind aber auch Augenzeugen. Auch diese darf man nicht vergessen. Dann natürlich Opfer oder Täter, dann sind es Nachbarn, dann ist es auch das Personal, Fahrpersonal, Flugzeugpersonal. Es sind ganze Gruppen, es sind Vereine, es sind Schulen, es sind Orte, Gemeinden, es sind Firmen, es kann ein ganzer Landkreis davon betroffen sein. Es kann ein ganzes Land, aber auch länderübergreifend sein. Wir merken ja jetzt oder sehen ja auch, die Vertreter der Politik ringen ja auch um Worte. Es betrifft auch die Einsatzkräfte. Also gerade solche Großschadensereignisse, wie es im Bereich der Einsatzkräfte ja so benannt wird, betrifft eben sehr, sehr viele Menschen.
Und umso wichtiger ist dann vielleicht auch, wie wir von der Nachricht erfahren, oder?
Ja, ganz genau. Und das ist dann auch entscheidend für die Trauerverarbeitung oder für die Verarbeitung dieses Schicksalsschlages, dieses Geschehens. Bei einer Diagnose die Art und Weise, wie uns ein Arzt etwas mitteilt, wie wir es erfahren, dann die Polizei, die ist es, die die Todesnachricht überbringt, die im Zugzwang ist, es zu überbringen, bevor es über die Medien, oder wir haben ja heute das Handyzeitalter, bevor wir es durch irgendjemand anders über ein Handy mitgeteilt bekommen, dass wir es eben wirklich von fachkompetenter Hand, die auch entsprechend darauf geschult sind, übermittelt bekommen. Sie haben ja selber vorhin auch gesagt, Sie haben das beim Treffen mit Freunden erfahren, also wie wir es erfahren und wo wir es erfahren, das ist auch wirklich auch sehr entscheidend, wie es uns da in diesen ersten Momenten geht und wie es auch dann zukünftig gehen wird. Ja.
Was man sich ja oft fragt, das ist so, wer überbringt wann, wie, wo die Todesnachricht? Also das betrifft jetzt vielleicht eher Menschen, die vor Ort sind oder vielleicht auch Angehörige, die dabei sind, wo beim schweren Unfall, wo man sich dann fragt, ja, soll jetzt jemand vom Fachpersonal eine Todesnachricht auch anderen Angehörigen übermitteln? Wie wichtig ist diese Frage, Frau Hoffmann?
Ja, wer überbringt eine Nachricht? Also wenn nun zum Beispiel Notarztrettungsdienst im häuslichen Bereich ist und eine Reanimation leider nicht erfolgreich war, dass also die Person im häuslichen Bereich verstorben ist, wird es der Rettungsdienst, der Notarzt sein, der den Tod eben bestätigt, beziehungsweise die Angehörigen darauf aufmerksam macht. Und wenn das jetzt beim Unfall zum Beispiel auf der Straße war, dann ist es Aufgabe der Polizei, eben herauszufinden, wo sind die Angehörigen. Und dann ist es wirklich Aufgabe der Polizei, diese Nachricht zu überbringen, nicht über das Telefon. Früher war es leider so, dass Todesnachrichten über das Telefon auch gemacht wurden. Das ist natürlich verheerend gewesen. Dies ist heute nicht mehr, sondern die Nachricht wird wirklich den Personen, nachdem aber erst überprüft worden ist, ob wirklich die Personen auch wirklich die Angehörigen sind, also es geht um eine genaue Überprüfung der Daten, dann eben diese Nachricht ausgesprochen. Die Polizisten werden aber dann schon immer auch eine Person aus der Notfallseelsorge oder aus dem Kriseninterventionsbereich mit dabei haben, die sofort diese Erstbetreuung also übernimmt. Oder wir haben es ja auch gesehen oder ja über die Medien mitbekommen, wie dort am Flughafen die Angehörigen, die ja ihre Kinder, Jugendlichen oder wie auch immer abholen wollten, wie die sofort separiert worden, in einen Schutzraum verbracht worden sind, in den VIP-Bereich, um dort eben abgeschottet, sofort informiert zu werden. Also auch das ist natürlich ganz wichtig und notwendig.
Sie selber sind ausgebildet in Notfallseelsorge, in Krisenintervention. Manch einer von uns wüsste vielleicht überhaupt nicht, wie er jetzt damit umgehen soll, wenn einem jemanden gegenübersteht, dem er nun so eine schlimme Nachricht überbringt. Vielleicht erstmal die Frage, man hört das immer, Notfallseelsorge, Krisenintervention. Was ist das und was haben Sie vielleicht, worauf sind Sie vorbereitet worden in Ihrer Ausbildung?
Ganz in einem Satz gesagt, es ist erste Hilfe für die Seele. Denn Krisenintervention bedeutet, zu helfen, zu unterstützen. Zentrales Anliegen ist, diese Person zu betreuen, die mit einer Situation ja konfrontiert wird, die als lebensbedrohlich erlebt wird, die ein absoluter Ausnahmezustand ist, ein unfassbares Geschehen, das die ganzen eigenen bisherigen Bewältigungsstrategien und auch Handlungsmuster absolut überfordert. Es ist ein seelischer Schockzustand, ein Ausnahmezustand. Und man hat vor vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, festgestellt, dass es für Polizisten wirklich verheerend ist, eine Todesnachricht zu überbringen, zu gehen und festzustellen, die Personen bleiben jetzt alleine in diesem Ausnahmezustand. Oder der Rettungsdienst, der Notarzt muss eben fahren zum nächsten Einsatzort und jetzt verbleibt eine tote Person und eine Frau und Kinder alleine in der Wohnung zurück. Das ist schwerst belastend gewesen für die Betroffenen, aber auch für die Einsatzkräfte. Und daraus hat sich eben entwickelt die Krisenintervention, beziehungsweise auch die Notfallseelsorge, dass eben Personen sofort vor Ort dort verbleiben, um in dieser aktuellen Notsituation Hilfestellung zu leisten, die Krise bewältigen zu helfen in den ersten Stunden, eventuell auch in den ersten Tagen, weil es wirklich eine Traumatisierung ist. Das ist ein Ausnahmezustand, ein Schockzustand. Diese psychische Traumatisierung, die so unvorhergesehen auf den Betroffenen einwirkt, kann sich sonst fixieren, lässt sich ganz, ganz schwer verarbeiten und kann auf lange, lange Jahre sich auswirken. Und je schneller man sofort dort fachkundig Hilfestellung leistet, hat man eben festgestellt, umso besser ist es für die Trauerverarbeitung.
Was braucht ein Mensch in diesem Moment?
Er braucht eine Person, die ihm zur Seite steht, eine Person, die für ihn Stütze ist, eine Person, die stabilisierend wirkt, eine Person, die auch Brückenfunktion übernimmt.
Also nicht wechselnde Personen, sondern erstmal eine einzige Bezugsperson.
Richtig, ganz genau. Und darum ist auch so der Erstkontakt, wo man sich vorstellt, mein Name ist, also ich würde eben sagen, mein Name ist Sonja Theresia Hoffmann. Ich bin für Sie zu Hilfe gerufen worden und ich bin jetzt für Sie da. Das ist das elementar Wichtigste. Ich bin jetzt für Sie da. Und dann geht es darum zu schauen, wie ist das Verhalten dieser Person? Das kann so unterschiedlich, so individuell sein. Welche Bedürfnisse hat diese Person? Was ist jetzt im Moment für diese Person jetzt das wirklich vordergründig Wichtigste? Und das ist die Aufgabe eines Notfallseelsorgers, eines KIT-Mitarbeiters, der in diesem Moment da ist. Erstmal da ist und hilft dann, die ersten Schritte anzugehen, der eben hilft, ein soziales Netzwerk zu aktivieren, aufzubauen. Wie ist der Betroffene eben hilft und wünscht, das Bedürfnis der betroffenen Einzelpersonen wie Familien, das steht im Vordergrund.
Also hilft auch ganz konkret, vielleicht auch noch Anrufe zu tätigen, weitere Menschen zu benachrichtigen, zu schauen, wenn etwas geschieht, weit weg von zu Hause, wie kommt derjenige dann in sein häusliches Umfeld oder?
Richtig, der Notfallseelsorger oder der Mitarbeiter der Krisenintervention ist die Brücke, ist auch Bindeglied. Er bekommt auch alle Informationen und ist auch angehalten, wirklich immer in Kontakt zu stehen. Wir haben ja jetzt, wenn wir jetzt das Beispiel wieder diesen Flugzeugabsturz sehen, mittels Person, um die Informationen zu bekommen, wie ist der aktuelle Stand, um es an die Betroffenen dann weiterzugeben, was braucht die betroffene Person an Essen, an Getränke, an Decke, an gibt es eine Möglichkeit, an den Unfallort zu kommen? Weiß man etwas, ist die jeweilige tote Person, die Angehörige, ist die schon gefunden worden? Also als Mittelsperson zwischen den Einsatzkräften und den betroffenen Personen. Koordiniert, organisiert, stützt, betreut, begleitet. Ja. Mhm.
Wie ist das nun, wenn mich eine Nachricht ereilt im Krankenhaus, wenn eine Operation nicht geglückt ist oder dergleichen? Dann, wie ist es dort üblich? Meistens werden ja dann solche Nachrichten von den Ärzten überbracht. Oder sind Krankenhäuser oftmals auch schon so aufgestellt, dass sie einen Seelsorger zur Hilfe holen?
Ja, so sollte es sein, dass eben zum Arzt oder zu den Ärzten gleich eben eine weitere Person, in der Regel ist es dann eben der Notfallseelsorger, schon mit dabei ist, um die Person in diesem Schockmoment sofort zu stützen, zu stabilisieren zu können. Es ist natürlich im Krankenhaus, ja, da ist man eben am Ort. Es kann sein, dass die Angehörigen im Schockzustand sofort selbstärztliche Betreuung brauchen. Das kann sein, ohnmächtig werden, dass sie selbst körperliche Reaktionen zeigen, die eben, ja, Kreislaufkollaps zum Beispiel, selber eben dann medizinische Hilfe benötigen. Und darum ist es eben so wichtig, dass Menschen bei ihnen sind, sie in den nächsten Stunden betreuen, begleiten, weil es neben psychischen Reaktionen eben auch zu körperlichen Reaktionen kommen kann.
Wenn ich jetzt als Freund oder als Verwandter, als nahestehender Verwandter dabei bin, wenn eine Nachricht, die einen Schicksalsschlag auslöst, jemanden ereilt, bekommt, und der Betroffene sagt, ach, es ist schon alles in Ordnung, wir können nach Hause gehen, ich brauche erstmal Ruhe. Worauf muss ich vielleicht als Beteiligter, als Begleiter achten, dass ich einen Fachmann, vielleicht sogar einen Arzt dazu hole, Frau Hoffmann?
Die Reaktionen sind sehr, sehr unterschiedlich, wenn jemand so eine Nachricht erfährt, mitgeteilt bekommt. Das kann sein, dass die Person es leugnet. Es kann nicht sein, dass sie zu weinen, zu schreien, zu toben beginnt, dass sie aber auch in eine regelrechte Schockstarre hineinfällt, dass sie gefasst wirkt, aber in Wirklichkeit gar nicht gefasst ist, dass sie aber auch stumm oder hilflos schluchzend der Person um den Hals fällt, dass sie körperlich eben zusammenbricht, dass sie hysterischen Anfall bekommt. Es hat es auch gegeben, dass eine Person zum Fenster geht und sagt, ich muss erst mal lüften, und stürzt sich dann aus dem Fenster. Also auch dieses ist der Worst Case, das Schlimmste, was passieren kann. Darum wird eben versucht, die Person in der ersten Zeit gar keinen Fall alleine zu lassen. Und wirklich da zu sein, sich vielleicht hinzusetzen, mitzuschweigen, wenn die Worte erstmal fehlen, wenn auch selber die Worte fehlen, das Gefühlschaos erstmal zuzulassen, denn es ist ja wirklich ein erstmal unnormales Ereignis und es ist ein Schockzustand, in dem für die Person, die jetzt davon betroffen ist, wie ein psychisches Notprogramm auch abläuft. Die Person, die plötzlich beginnt, zum Beispiel die Blumen zu gießen, obwohl sie gerade vor dem Suizid erfahren hat, die plötzlich anfängt, Fenster zu putzen. Sie hat gerade die Nachricht bekommen, der Sohn ist beim Autounfall ums Leben zu bekommen. Ein so unnormales Ereignis ist so einschneidend, dass eine Reaktion erfolgt, die so unverständlich erscheint und doch aber normal ist aufgrund dieses unnormalen Geschehens. Und das gilt es erstmal zuzulassen, auszuhalten, dabei zu sein. Diese eigene Betroffenheit, Ratlosigkeit.
Und vielleicht auch nicht in Frage zu stellen. Also musst du jetzt Fenster putzen oder musst du jetzt das Auto waschen oder so?
Auf gar keinen Fall die Frage zu stellen, sondern eher mitzuhelfen. Mhm. Ja, mitzuhelfen. Einfach da zu sein und das, was jetzt geschieht, so unverständlich wie es erscheint, es so erstmal hinzunehmen.
Mhm. Solange der Betroffene, der die Nachricht erhält, nichts tut, was seine Gesundheit einschränkt, sein Leben bedroht.
Richtig, solange es keine Eigen- oder auch Fremdgefährdung ist, wirklich es zuzulassen, auch wenn die Person jetzt zum Beispiel ein Ordner mit Foto oder ein Fotoalbum herausholt und plötzlich beginnt, vom letzten Urlaub zu erzählen, sich die Bilder mit anzuschauen, erzählen zu lassen, auch wenn man selbst, ja, es einem auf unfassbar erscheint. Es ist für die Person in diesem Ausnahmezustand eine Art Notprogramm, das abläuft.
Mhm.
Ja. Und sich selbst dieser Tatsache aber zu stellen und es auch auszusprechen, nicht zu umschreiben, klar zu sagen, Peter ist tot, Tanja ist gestorben. Die Person immer wieder mit dem Namen auch zu benennen. Mhm. Und es klar zu benennen. Im Nachhinein haben Betroffene gesagt, es hatte Zeit gebraucht, bis sie das wirklich realisiert haben, bis sie es wirklich verstanden haben, aber dieses immer wiederkehrend es zu sagen, ja, er ist tot. Mhm. Diese Klarheit, also ja, nicht irgendwie mit irgendwelchen Worten zu umschreiben, schon gar nicht auch gegenüber Kindern.
Jetzt sprechen wir, wenn wir über Schicksalsschläge sprechen, nichts mehr ist mehr so, wie es einmal war. Frau Hoffmann, ich habe in meiner Einleitung zur Lebenshilfesendung, in der Sie übrigens anrufen können, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine Live-Sendung am Samstag, eine Sonderlebenshilfesendung. Ich sage schon mal die Telefonnummer, dies ist die 089 517 008 008. Wenn Sie etwas beitragen können, uns auch einfach mit uns, mit Frau Hoffmann ins Gespräch kommen möchten, wenn Sie auch der Abschluss besonders erschüttert hat oder jetzt, wo wir darüber reden, wenn Ihnen auch Erinnerungen kommen, erzählen Sie uns davon, auch wie Sie vielleicht darüber hinweggekommen sind, über diesen Schicksalsschlag. Die Nummer, sage ich nochmal, 089 517 008 008. Frau Hoffmann, ich habe in meiner Einleitung auch davon gesprochen, dass bei manch einem sofort auch wieder Erinnerungen kommen, wo er selbst einen Schicksalsschlag erlebt hat. Und es kann ja selbst auch ein Schicksalsschlag sein, erstmal ein richtiger Schock, wenn man denkt, ein naher Angehöriger war jetzt zum Beispiel bei dem Flugzeug, ein naher Angehöriger war bei einem Zugunglück dabei oder beim Unfall an der Ecke. Es ist sein Kind umgekommen und ich denke für Sekunden, war es mein kleiner Sohn, mein Enkel. Und das schreibt sich ja in die Seele nieder. Wie gehe ich selber damit um, wenn ich merke, da wird auch in mir etwas angesprochen, was vielleicht schon lange zurückliegt und wo ich denke, das ist schon längst verarbeitet?
Nun, ich würde mal sagen, da zeigt sich, ob wir es wirklich verarbeitet haben. Denn viele Menschen verdrängen das, verdrängen auch dann diesen Trauerprozess oder bleiben in dieser Trauer stecken, vereisen regelrecht, frieren regelrecht ein und so eine Nachricht, die weckt das aus tiefster Tiefe dann plötzlich wieder auf und es kommt wieder nach oben und es wird eben wachgerüttelt und daran können wir auch erkennen, ob die Person es tatsächlich verarbeitet hat und dann werden auch deren nächste Schritte sein. Und da zeigt sich dann eben im Umgang mit den gerade aktuell Betroffenen, ob dann deren Reaktionen wirklich hilfreich waren oder Hilfestellungen auch wirklich Hilfestellungen waren oder sind. Darum können neutrale Personen oftmals eher dann helfen als vielleicht ja, Nachbarn, Verwandte, Bekannte, die eigenes nicht verarbeitet haben.
Frau Hoffmann, wir haben jetzt schon Hörer in der Leitung. Ich möchte als erstes Herrn Schenk aus dem Raum Köln begrüßen. Grüß Sie Gott.
Schönen guten Tag, Frau Hoffmann und Frau Müller.
Ja, grüß Gott, Herr Schenk.
Meine Frage ist, das frage ich jeden Menschen, alt oder jung. Und bei Kindern habe ich den Eindruck, dass man da noch ein bisschen unbeholfen macht, meines Erachtens. Vor allen Dingen, wenn es Kleinkinder sind. Und da, denke ich, müsste man auch eventuell ein bisschen darauf hinweisen. Und das andere ist, kommt mir das so vor, so eine Schock- oder Schocksituation, sage ich jetzt, als wenn ein Kind geboren ist und das herrenlos nicht beachtet wird. So sein kann, ein Urvertrauen muss wiederhergestellt werden. Ich die Frage so.
Da würde ich jetzt gerne mal nochmal nachfragen. Die Leitung war nämlich kurz mal unterbrochen. Wollten Sie jetzt wissen, wie man Kinder jetzt, wie Kinder mit der Trauer umgehen? Oder?
Grundsätzlich, ob das bei Kindern, ob man da anders vorgehen muss oder ob man das genauso machen kann wie bei Erwachsenen, dass man herantritt. Mit denen kann man ja teilweise sprechen, weil man mit Babys und Kindern nicht sprechen kann oder nicht verständlich machen kann, dass man das, dass das schwieriger ist.
Ah so, also wenn Kinder jetzt von einem Todesfall zum Beispiel erfahren, der Papa ist verstorben, wie man mit Kindern dann sprechen würde, oder?
Ja.
Jetzt, ja, ganz genau. Also die Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder doch gut mit Tod umgehen können. Leider ist es so, dass die Erwachsenen eher, wie Sie jetzt auch gerade richtig angemerkt haben, Hemmungen haben, mit Kindern darüber zu sprechen, Kinder gerne auf die Seite nehmen. Und genau das aber, das ist, was den Kindern dann so schwer fällt, beziehungsweise wo für die Kinder wirklich viel Vertrauensverlust dann dadurch entsteht. Kinder begreifen das sehr gut, Kinder begreifen das sehr schnell. Kinder haben ihre eigenen Verarbeitungsmechanismen. Dem gilt es natürlich, Rechnung zu tragen. Dem Kind ist auch klar zu sagen, der Papa hatte einen Autounfall, der Papa ist dabei gestorben. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was hat das Kind schon vielleicht für Vorerfahrung gemacht? Ist vielleicht der Zwerghase schon mal gestorben? Oder ist der Zwerghase gestorben? Hat es also Tod als Tod schon mal erlebt? Dann hat es da schon ein Erlebnis, das es damit so ein bisschen in Verbindung bringen kann. Dann ist es so, dass man das den Kindern, wie ich eben gerade gesagt habe, dass man es ihnen sagt, dass aber eine Person, die es gut kennt, mit dabei ist, also nicht Kinder von den Eltern zu trennen. Auch das hat man festgestellt und erfahren, dass das für die Kinder ganz schlecht, wenn man die in einen separaten Raum erstmal bringt, sondern dass man die mit einer Person zusammenlässt, die sie eben gut kennt. Die Kinder stellen dann selber Fragen und diese Fragen, die die Kinder stellen, klar beantworten, kindgerecht, in einfacher Sprache, in klarer Sprache. Es kann sein, dass man im Kind, in der Küche sitzt, nebendran ist das Wohnzimmer, das Kind steht auf und spielt dann im Wohnzimmer, kommt plötzlich wieder und sagt, ist das Auto eigentlich sehr kaputt, wo der Papa drin gesessen ist? Dann erklärt man, was man eben weiß, aber eben immer kindgerecht. Vielleicht auch nicht zu sehr ins Detail gehen, dann kann sein, dass das Kind nickt. Dann geht es wieder raus, dann kommt es wieder. War denn mit Tütata da die Feuerwehr da? Ja, also ganz klar die Frage zu beantworten. Dann geht es wieder, dann kommt es plötzlich wieder und legt einem ein Bild vielleicht hin, das es gerade gemalt hat, wo ein Feuerwehrauto drauf ist. Also all das sind Dinge, wo man erkennt, das Kind beschäftigt sich damit und das Kind beginnt schon damit umzugehen. Ja, was für Kinder später dann sehr hilfreich ist, wenn sie mithelfen dürfen, Beerdigung vorzubereiten zum Beispiel. Verschiedenste Dinge auch, ein Bild zu malen für die Verstorbene, ein Lieblingskuscheltier oder wie eben auch immer. Also wirklich aktiv, aber kindgerecht sie mit einzubeziehen. Ja. Kinder können sich auch untereinander sehr, sehr gut stützen, sehr gut helfen. Jugendliche, wir sehen sie jetzt an dem Beispiel auch in der Schule. Ja, sie haben ihre eigenen Mechanismen, aber die genau gilt es, diese Ressourcen gilt es einzusetzen.
Besonders wichtig fand ich jetzt auch, dass man einfach bleibt, dass man das Kind nicht mit zu vielen Informationen gleich überschüttet, sondern abwartet, was das Kind wissen möchte, was in ihm vorgeht. Kindgerechte Sprache. Herr Schenk.
Ja, herzlichen Dank und Gottes Segen.
Ja, danke schön.
Gott segne Sie.
Ja, vielleicht an dieser Stelle auch ein Programmhinweis. In der Lebenshilfe sprechen wir am 25. April 2015 mit einer Trauerbegleiterin, sie ist auch Buchautorin, mit Maike Wörmann darüber, mit Kindern über den Tod sprechen. Sie hat das Schicksal erlebt, dass ihr Kind erkrankt ist und dann auch gestorben ist an dieser Erkrankung und sie war stark gefordert und heute ist sie auch Trauerbegleiterin. Diese Lebenshilfesendung mit Kindern über den Tod sprechen kommt am Samstag, den 25. April, auch um 10 Uhr. In der Lebenshilfe. Frau Turba, Sie haben jetzt einen Moment gewartet. Vielen Dank. Sie
darf ein paar Schicksalsschläge erlebt. Ich war 7 Tage alt, als mein Vater gestorben ist. Dann ist mein Mann gestorben mit 50 Jahren, da war ich 46. Und meine Tochter, das war das dritte Kind, hat eine ganz schwere Entbindungspsychose gehabt und ist auch dran gestorben. Das war eigentlich emotional das Schlimmste dann.
Dass jetzt das eigene Kind gestorben ist, war für Sie das Schlimmste?
Ja, das war emotional. Wie der Ehemann gestorben ist,
ja,
das war zwar äußerlich die meiste Umstellung, aber es war auch sehr schlimm. Aber ich hatte damals doch noch irgendwie das Gefühl, er ist jetzt erlöst, weil es war sehr schlimm. Er hatte Krebs und am Schluss hat er schon eine offene Stelle gehabt und ich war verzweifelt, habe versucht, ein Wasserbett zu kriegen. Und dann ist er in der Nacht verstorben um 5 Uhr. Und dann habe ich meine anderen Kinder geholt und wir haben einen Rosenkranz gebetet an seinem Sterbebett. Ja.
Ja, etwas Wunderbares gesagt, wie hilfreich es ist, wenn die Angehörigen zusammenkommen können, wenn eben der Tod absehbar ist, wenn man sich zu Hause auch im häuslichen Bereich verabschieden kann, wenn es eben da ein Zusammenkommen gibt. Wir haben den Rosenkranz auch gebetet, der wirklich eine große, wertvolle Hilfe ist. Ja, der Tod des eigenen Kindes, das ist das, was, ja, erst sterben die Eltern, dann die Kinder. So wäre eigentlich so die Reihenfolge. Und nun wird man damit konfrontiert, dass es plötzlich genau umgekehrt ist. Sehr hilfreich hat sich dafür gezeigt in der Verarbeitung der Trauer Selbsthilfegruppen. Es gibt ja den Bundesverband verwaister Eltern, den ich wirklich nur empfehlen kann, mit sehr, sehr guten Handreichungen auch, wo man wirklich mit Eltern auch in Kontakt tritt, die Ähnliches erlebt haben, wo man sich in so einer Gruppe dann wirklich stärken und stützen kann, diese Trauerbewältigung gemeinsam wirklich sich tragen kann, stützen kann, stärken kann. Das wäre eine große Hilfe, die ich Ihnen jetzt einfach mal so über die Sendung mitteilen könnte. Vielleicht wäre das für Sie jetzt auch noch eine Hilfestellung.
Was hat Ihnen denn sonst noch gut getan, Frau Thurba? Sie haben schon etwas erzählt, dass Sie gebetet haben.
Ja, ich habe natürlich das nur durch den Glauben ausgehalten. Mhm. Nur. Mhm. Also ohne Glauben hätte ich das nie geschafft. Die Leute haben später oft gesagt, ja, das ist ihnen gar nicht verständlich, dass ich so eine Ruhe und eigentlich Heiterkeit ausstrahle und ich habe ein großes Urvertrauen gehabt.
Nun werden vielleicht einige Hörer große Fragezeichen haben und sagen, ja, ich glaube auch, aber mir hat mein Glaube bisher noch nicht so geholfen, Frau Thurba.
Das sind die zwei verschiedenen Möglichkeiten. Mhm. Man kann Gott Vorwürfe machen oder man kann einfach sagen, dass die einzige Adresse, die wir haben, ist Jesus Christus. Ja. An ihn wende ich mich.
Ja, wir dürfen Gott Vorwürfe machen. Also ich sage das wirklich so, weil das auch ganz wichtig ist im Trauerprozess. Das ist diese große Frage, warum? Und in diesem Schockzustand ist es Wut, Hass, Zorn erstmal auch normal. Das ist wirklich normal. Wir müssen und wir dürfen und wir sollen das auch zulassen. Und dann auch dieses Warum zu Gott hin, warum lässt du es zu, warum ich, warum wir, da ist auch Jesus, als Lazarus gestorben ist, von Martha angesprochen worden, wärst du da gewesen, er wäre nicht gestorben. Und er hat bitterlich geweint, auch dafür ist Jesus Mensch geworden, um dieses Leid auch mitzutragen. Dann in der Verarbeitung werden wir aber erkennen, ja, es ist Teil des Lebens, dieses Leid. Daraus können wir wachsen, daraus können wir Stärke erfahren, daraus können Dinge entstehen, Selbsthilfegruppen zum Beispiel, die Entwicklung von Medikamenten. Vieles entstand nur durch Leid. Und das kann uns dann von dem Warum, wir sind ja jetzt auch bei diesem Flugzeugabsturz dabei, warum ist es geschehen, wie kam es dazu, dann hinzuschauen zu dem, wozu führt es uns, und dann können wir im Leben weitergehen und dann können wir es auch verarbeiten. Und wenn dieses Warum zu einem Wozu gewandelt wird, sind wir schon wieder auf dem Weg zum Leben, zum neuen Leben, zum anderen Leben.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Sendung.
Danke für Ihren Anruf, Frau Thurba. Gott segne Sie.
Ja, danke schön.
Auf Wiederhören. Das war Frau Thurba aus Feldkirch in der Nähe von München. Was Frau Thurba uns geschildert hat, hat mich jetzt auch noch mal der Frage nahegebracht, Frau Hoffmann, wenn wir jetzt über Schicksalsschläge sprechen, was haben Betroffene bisher vielleicht als hilfreich erlebt oder was kann hilfreich sein, was wir anbieten können als nahe Angehörige, als nahestehende Menschen, als die, die es vielleicht auch als Nachbarn miterleben. Vielleicht sind wir auch in einem Turnverein zusammen, kennen uns gar nicht so gut, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich möchte beistehen. Was kann hilfreich sein?
Das sind oft Kleinigkeiten, das sind oft praktische Hilfestellungen, wie dass man für die Personen einkaufen geht, dass man für sie das Rasenmähen übernimmt, dass man sie zum Arzt fährt, dass man sie zu Ämtern begleitet. Sehr schön fand ich, was Arbeitskollegen einmal gemacht haben. Da ist die Frau in der Koma gestürzt, die drei Kinder waren zu Hause von dem Kollegen eben, eines davon körperlich eben behindert. Der Mann war total verzweifelt, also die Frau im Krankenhaus im Koma liegend, die Kinder eines behindert. Und da haben die Arbeitskollegen von ihm haben ihre Überstundenzeit zusammengelegt. Der Arbeitgeber war einverstanden und aufgrund dieser Zusammenlegung ihrer Stunden, die sie ihm dann damit geschenkt haben, konnte er mehrere Wochen sich zu Hause, seiner Familie, den Kindern, aber auch der Frau widmen. Oder ein Verein hat zum Beispiel an der Weihnachtsfeier Geld für eine verunglückte Familie gesammelt. Dann kann es eben auch sein, dass man wirklich sagt, ich bin da. Also ich weiß von einer Frau, die wurde täglich von einer sehr weit entfernten Freundin angerufen. Die hat ja auf dem Anrufbeantworter fast immer den gleichen Satz gesprochen. Ich bin froh, dass es dich gibt. Ich denke an dich. Ich bete für dich. Du musst nicht zurückrufen. Und das hat ihr wirklich geholfen. Also das war wirklich, und dass uns Menschen einfach, ja, eine Karte, ein Brief, eine Blume oder eine Bekannte, die ganz Schweres auch erlebt hat, hat gesagt, also ich würde mit einem Riesentopf voll Suppe würde ich dorthin fahren, mit Brot und Semmeln und wie auch immer. Und ich würde für die dann wirklich da sein, die Türe öffnen, wenn es an der Tür klingelt, damit die in Ruhe im Wohnzimmer sitzen können und nicht immer aufstehen müssen und wieder zur Tür gehen und so weiter, weil sie es für sich selber so erlebt hat, ne? Oder würde dann wirklich den Telefondienst übernehmen. Also oft sind es so ganz praktische Dinge. Oder würde sofort anrufen beim Priester, dass die Totenglocke geläutet wird. Oder das Blumengießen übernehmen oder das Auto waschen. Oder wirklich oft sind es praktische Dinge, ohne große Worte, die wirklich helfen.
Dann möchte ich dennoch nochmal auf ein anderes Extrem zu sprechen kommen, weil jeder Mensch braucht etwas anderes in der Trauerbegleitung. Manch einem sind die Hilfestellungen vielleicht zu viel, sie fühlen sich bedrängt. Machen wir doch da auch Betroffenen nochmal Mut, dass sie sich auch abgrenzen dürfen oder auch klar äußern. Du hast mir jetzt zwar den Topf Suppe gebracht, ich könnte aber noch vielleicht das und das gebrauchen.
Ja, also oft ist es so, dass wir, wenn man Menschen mal fragt, haben sie Hunger, haben sie Durst, sie gar nicht im Grunde weder ein Durst noch ein Hungergefühl haben, weil sie sich schlichtweg gar nicht spüren. Das ist eben auch genau das, dass man da gerade in der ersten Zeit, Krisenintervention, wirklich darauf achtet, dass man ihnen ein Getränk auf den Tisch stellt, dass man ihnen eben eine Decke umhängt, in eine Jacke gibt, weil sie selber gar nicht spüren, ob sie jetzt im Schockzustand frieren oder nicht. Und die Gefahr ist, dass sie eben ja körperliche Reaktionen zeigen, weil sie dringend schon etwas trinken müssen. Und vor allem, es erdet sie auch. Es erdet sie auch, eine Limoflasche zu öffnen und sich etwas einzuschenken. Warum? Weil dieses Gefühl der Ohnmacht, dieser Kontrollverlust, mein Leben entgleitet mir, es zerfließt. Ich habe das Gefühl, mir zerfließt es, ich bin nicht mehr Herr der Lage, ich habe keine Kontrolle mehr. Und allein dieses Öffnen einer Wasserflasche ist etwas, ich kann noch etwas tun, etwas kontrollieren, ich bin noch zu etwas fähig. Das mag jetzt ganz eigenartig klingen, aber genau das ist etwas, was hilft, ja, was wirklich hilft. Und darum, wenn man jetzt die Frage stellt, haben Sie Durst, wird die Person vielleicht nicht mal den Kopf schütteln, dann stellt man das wirklich einfach nur hin. Ja, aber es kann auch sein, mir hat auch eine Frau gesagt, also dass mich jeder trösten wollte, nachdem mein Mann tödlich verunglückt ist, ich wollte in den ersten Wochen gar nicht getröstet werden, weil ich unglaubliche Angst hatte, den Kontakt zu ihm zu verlieren. Aber später habe ich gemerkt, wie gut es war, dass sie mich trösten wollten.
Und dann vielleicht auch getröstet haben durch die ein oder andere Geste, die aber in dem Moment gar nicht für den, der Tröster ist, als Abweisung empfunden wird.
Genau, eine Frau hat einen Brief geschrieben, in dem drin stand, dass sie auf ähnliche Art und Weise ihr Kind verloren hat. Das hat sie gelesen und hat es doch nicht gelesen, hat es auf die Seite gelegt, weil in dem Moment hat es ihr nicht geholfen, weil einfach ihr eigenes Kind verstorben ist. Tage später hat sie es in die Hand genommen und dann war es für sie deshalb eine Hilfe, weil sie gespürt hat aus diesen Zeilen, es gibt ein Leben danach. Denn es ist ja eine Grenzsituation und viele Menschen glauben, jetzt ist alles aus, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es das Ende und es ist das Zeichen, es gibt nach dieser Grenze, gibt es ein Weiterleben. Es ist wirklich möglich. Und das hat dir dieser Brief dann gezeigt und dann eröffnet.
So, jetzt haben wir eine weitere Hörerin in der Leitung. Frau Hoffmann, das ist die Frau, das ist eine Hörerin, die anonym bleiben möchte, aus Oberbayern. Grüß Sie Gott, hallo.
Ja, grüß Gott. Ich wollte noch was sagen zu den Menschen, die zu anderen hingehen und helfen möchten. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das nur hilfreich. Also für mich war das nur hilfreich, wenn diese Person nicht stark geschockt, betroffen und ja, so war. Ne? Die anderen, die hatte ich immer das Gefühl, die muss ich trösten. Mhm. Also wer selber so stark erschüttert war von dem Tod meines Mannes, den konnte ich kaum aushalten. Ja? Dann deswegen habe ich dann immer mich geschützt, sage ich mal so. Da, vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Ja, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wie hat jemand selber so Dinge für sich verarbeitet? Wie geht ein Mensch selber damit um? Und so wird eben dann, Sie haben es ja gerade richtig gesagt, wenn wir jemand zu Hilfe eilen möchten, aber den dann mit unserer eigenen Notsituation oder unserem eigenen Erleben regelrecht überrollen, ist jetzt ein Unterschied, ob wir sagen, ich habe Ähnliches erlebt, ich bin für Sie da, oder ob wir dann ausschließlich von unserem sagen, wir dürfen aber schon auch hingehen und sagen, ich habe davon erfahren, mir fehlen die Worte, ich bin zutiefst erschüttert, ich wollte Ihnen nur sagen, wenn Sie Hilfe brauchen, hier ist meine Telefonnummer, ich bin für Sie da, und dann wieder gehen. Also auch das kann schon hilfreich sein. Und ansonsten, ja, wie Sie richtig gesagt haben, es kann auch ein Kontakt sein, der eben vielleicht nicht hilfreich ist, das sollte aber nicht davon abhalten, nicht zu Hilfe zu eilen.
Was ich daraus höre, es bedarf einfach viel Feingefühl in der Begleitung von Menschen, die in Trauer sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie später eingeschaltet haben, Sie hören die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Wir haben sehr viel verspätet unsere Sendung heute begonnen wegen technischer Probleme. Wir werden ein wenig überziehen, lassen die Nachrichten ausfallen und die Papstkatechese, die für 11.15 Uhr angedacht ist, die hören Sie ab 11.20 Uhr. Also jetzt noch 8 Minuten Lebenshilfe, Schicksalsschläge. Und dann ist nichts mehr, wie es war. Zu Gast ist die Traumaseelsorgerin, ist Sonja Hoffmann. Sie ist ausgebildet in Notfallseelsorge, in Krisenintervention, Heilpraktikerin für Psychotherapie und ausgebildet auch in Logotherapie nach Viktor Frankl. Vielleicht jetzt so in den letzten Minuten, Frau Hoffmann, dass Sie uns noch so Hilfestellungen geben aus dem Glauben heraus, die aber nicht, die den Menschen dort abholen, wo er gerade steht.
Ja, aus dem Glauben heraus eine Kerze anzuzünden. Eine Kerze, die Licht in diese Dunkelheit, in diese Finsternis hineinbringt. Dann haben wir im Grunde, wir haben oder hatten einmal eine sehr gute Trauerkultur, wenn wir jetzt mit diesem Läuten der Glocken, mit diesem Gebet des Rosenkranzes, mit dem Trauergottesdienst. Es gibt die Trauerfeier. Wir haben die Möglichkeit, die Beerdigung so zu vorbereiten, so zu planen, auch einen Sarg so zu gestalten. Ganz wichtig ist, sich in Ruhe zu verabschieden von der toten Person, von dem toten Kind. Darum ist eben so wichtig, auch die Person zu sehen, die Person sich davon verabschieden zu können, sie berühren zu können, zu anzufassen, zu begreifen, dass man einen Brief an die tote Person schreibt, dass man ein Trauertagebuch führt, Bilder malt, Gedichte, Musik, in die Natur zu gehen, dass man Spuren sichert, wie wir es nennen. Das kann ein Foto sein, das kann eine Haarlocke sein, ein Hand-Fußabdruck der toten Person. Ganz wichtig, drüber zu sprechen, diese Trauer als etwas Normales zuzulassen. Ja, wie gesagt, eine Kerze, habe ich schon gesagt. All die Dinge, die uns Halt und Orientierung geben, sich in eine Kirche zu setzen, still zu sein, einfach nur da zu sitzen und sagen, Herr, ich bin da. Ich weiß jetzt nicht, warum, und ich verstehe auch nicht das Wieso, aber es ist, wie es ist. Und zu wissen, Gott ist da. Gott ist treu. Er ist da. Er ist auch im Leid bei uns. Er lässt uns nicht alleine. Er ist da.
Dankeschön, Frau Hoffmann. Das war die Lebenshilfe, liebe Hörerinnen und Hörer. Schicksalsschläge, dann ist alles anders. Wir möchten Sie hier bei Radio Horeb ein Stück auf Ihrem Lebensweg begleiten. Ich hoffe, dass jetzt die Lebenshilfesendung Ihnen ein Stück Begleiter war in schweren Stunden, die vielleicht auch der Flugzeugabsturz jetzt bei Ihnen ausgelöst hat. Ich kenne zum Beispiel auch Menschen, die jetzt auch Ängste entwickelt haben, vielleicht wieder in ein Flugzeug zu steigen. Aber wir wissen, wir dürfen mit diesen Ängsten und mit allem, was uns Sorge macht, immer wieder zu Gott gehen, zu Jesus Christus und natürlich auch zu Menschen, die uns nahestehen, die uns dabei beistehen, die uns in diesen Ängsten ernst nehmen. Manchmal reagiert auch unser Körper, das kann auch passieren. Aber auch das darf sein. Jesus schaut in unser Herz, er ist mit uns. Jetzt fehlen mir erstmal die Worte, Frau Hoffmann. Sie hatten noch etwas vorbereitet, aber vorab vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, eine Wiederholung gibt es im Nachtprogramm oder laden Sie sich auch die Sendung als Podcast herunter unter www.horeb.org. Möchten Sie vielleicht mit Frau Hoffmann auch Kontakt aufnehmen? Sie hat ja auch ästhetisch in eigener Praxis im Birgittinnenkloster in Altomünster. Dann wenden Sie sich an den Hörerservice, der ist am Montag wieder für Sie da unter 08328 921 110. Sind Sie im Internet unterwegs, horeb.org, das ist unsere Webadresse. Die für heute gedachte Sendung Liebe ist stärker als der Tod, der fünfte Teil, den hören Sie am Montag. Und Frau Hoffmann, ich danke Ihnen jetzt ganz herzlich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und bitte Sie um Ihren Abschluss.
Ja, was wir jetzt wieder mit diesem Flugzeugabsturz ja so deutlich vor Augen geführt haben, wie endlich wir sind, wie schnell es eben sein kann, auch die Frage danach, wären wir auch bereit? Angehörige, Betroffene äußern oft, hätte ich es nur gewusst, manches hätte ich anders gemacht, hätte anders gesagt, dieses oder jenes hätte ich gern noch besprochen oder hätte ich gern gesagt. Und ja, da möchte ich mit einigen Zeilen abschließen, Zeilen, die Paul Celan einmal formuliert hat. Vielleicht mag es Ihnen jetzt helfen. Es trägt den Titel »Manche Menschen«. Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie gut es ist, sie nur zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären. Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, wenn wir es ihnen sagten. Gott segne Sie.
Dankeschön, Frau Hoffmann. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für heute